Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus. Ja, die Kanzlerwahl, meine Zugrückfahrt von Köln nach Hamburg, der Megakick Inter gegen Barca, alles ging in die Verlängerung gestern, nur eins lief komplett reibungslos. Christopher Michel von Fußball.News als heutigen Gast einzuladen. Gute, Christopher.
Gute,
Malte. Guck mal, ich hab schon gelernt, du warst schon so oft da, jetzt färbt das ab, das hessische Idiom.
Ist ja auch sehr sympathisch, oder? Wobei ich das Moin auch immer sehr mag.
Moin ist auch sehr schön, auch gerne genommen. Mich wundert es immer, wenn Süddeutsche das auch verwenden. Aber warum nicht? Ich habe da nichts gegen. Ich finde, es ist kurz, prägnant. Es bringt eigentlich alles rüber.
Genauso wie das Gute.
Exakt das. Ich will auch gar nicht zu sehr über meine Zugfahrt gestern meckern, weil die wurde mir versüßt durch dieses großartige Spiel. Inter gegen Barca, 4:3 Verlängerung, die wirklich alles hatte. Ja, der Kick, der hat mich entschädigt. Wie hast du den Kick gestern gesehen?
Man spricht ja von diesen epischen Spielen, an die man sich immer zurückerinnern wird, wo man die geguckt hat oder sonst was. Du ja jetzt besonders, also du wirst ja jetzt jedem erzählen können, wo du das Halbfinale Inter gegen Barca gesehen hast. Aber das hatte natürlich schon was von diesen legendären Spielen, wie es sie ja schon mal gab mit Liverpool, Barca, wo es diese epische Aufholjagd gab. Oder Remontada, wir erinnern uns ja auch PSG, Barca. Und das reiht sich irgendwie so, wenn auch ein bisschen mit einer anderen Spielgeschichte, einfach in so ein Spiel ein, über das man auch irgendwann reden wird. Ich meine, erst dieses 3:3 in Barcelona und dann wird das von der ganzen Dramaturgie und allem, was geht, nochmal da in San Siro, in diesem altehrwürdigen Kessel, irgendwie getoppt. Die legendären Bilder mit Inzaghi an der Seite, dieser Regen. Also da waren so viele Geschichten in dem Spiel und ich glaube, bis wir die auserzählt haben, das wird noch ein paar Wochen und Monate dauern.
Das könnte tatsächlich ein eigener Podcast werden. Ja, Inzaghi, der durchnässte Inzaghi in seinem Anzug, das hatte so leichte Vibes von Jogi Löw damals im brasilianischen Regenwald.
Ja, das ist halt dann irgendwie, man hat ja da immer die ganze Zeit schon diese Tauben da rumfliegen sehen wieder. Da wusste man so, oh je, das Wetter da in Mailand, da zieht wohl wieder was auf. Und dann hat es aber irgendwie diese Regenschlacht hat an diesem Spiel. Ich meine, wir reden ja heute auch noch alle von 74, der Regenschlacht Deutschland gegen Polen. Also das hat dann irgendwie noch was. Das hat so das war so die Entladung dieser ganzen Dramaturgie. Und ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese 120 Minuten von gestern denke, weil die einfach, ich habe das völlig neutral geguckt. Also natürlich, ich hätte mich gefreut für Hansi Flick, deutscher Trainer, der ins Finale gekommen wäre. Aber eigentlich war ich völlig neutral, habe mich einfach am Fußballspiel gefreut. Und muss sagen, ich habe keine Sekunde bereut, mir diese Zeit genommen zu haben, um diesen legendären Kick zu gucken.
Kann ich genauso unterschreiben, nur dass mein Herz ein bisschen mehr für Inter noch schlägt, aber trotzdem auch da neutral gewesen, weil es einfach ein tolles Spiel war. Aber was mich erstaunt hat, dass Barca in diesen ganzen, ja, 3,5 Stunden hat das ganze Duell ja gedauert mit Hin- und Rückspiel, insgesamt nur 6 Minuten in Führung lag. Das hätte ich vor dem Spiel nicht prognostizieren.
Nee, das ist dann irgendwie, aber dann lagen sie ja dann zum richtigen Moment in Führung. Also sagen wir jetzt mal so wie Schalke mal der 4-Minuten-Meister war, so war Barcelona der 5-Minuten-Finalist. Weil eigentlich war es ja mit dem Ding so gefühlt durch. Du dachtest ja, also das musste ja jetzt der Knockout sein für Inter Mailand, dass Barca da das 3:2 macht. Und da kannst du ja dann 10-mal hinten gelegen haben. Hauptsache, du hast dieses Zünglein auf der Waage und dann kommt halt Inter nochmal mit seiner Power. Manch ein Barca-Fan sagt natürlich auch mit Schiedsrichterglück, weil der vor den 3:3 gerne einen Pfiff gehört hätte, den man durchaus, glaube ich, hätte geben können. Ich habe keine richtige Zeitlupe gesehen. Mein Gefühl war aber schon, dass ein Zweikampf war, den nicht jeder weiterlaufen lässt. Und dann kommst du noch mit so einem Tor in die Verlängerung. Also Wahnsinn, aber auch Jamal, wir könnten, glaube ich, so viele Fässer hier aufmachen, du wüsstest gar nicht, wo du enden sollst.
Machen wir noch eins auf, du hast es nämlich aufgemacht mit den Schiedsrichtern oder mit dem Schiedsrichter Simon Marciniak. Hansi Flick war nach dem Spiel ja auch ziemlich sauer, hat gesagt, jede 50-50 Situation wurde zu Inters Gunsten entschieden. Hast du das auch so gesehen? Jetzt mal nehmen wir die Szene, die du eben angesprochen hast, mal aus, aber die anderen Szenen, wo es 50-50 war laut Flick?
Ja, der hat es generell eigentlich sehr, also ich hatte bei ihm, habe ich schon immer so das Grundgefühl, der hat seine Partien im Griff. das gefällt mir per se jetzt bei einem Schiedsrichter. Ich habe jetzt nicht auf jeden Pfiff, den er getätigt hat, geachtet, außer auf einen in der fünften Minute, in der letzten Sekunde in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als er den Inter-Angriff mit seinem Pfiff beendet hat. Das war in der Verlängerung, das war ein super Pass von Bastoni in den freien Raum und in der Aktion pfeift er ab und da kam natürlich die Bayern-Walze hoch, als er damals Real Madrid gegen Bayern München eigentlich herausragend geleitet hat und dann in die Lichtaktion reingepfiffen hat. Also weiß ich nicht, warum ihm das immer wieder passiert, ob er da vielleicht beim Timing gerade auf seine Uhr guckt und einfach pfeift, ohne nochmal das Gesamte zu überblicken. Aber ansonsten fand ich ihn jetzt von der Leistung her so, dass man das Thema Schiedsrichter eigentlich nicht diskutieren muss. Kann aber auch Hansi Flick verstehen, der natürlich auch nach so 120 Minuten, dass du so dermaßen aufgewühlt bist, dass du dann mal so einen Kommentar lässt. Also da hat Hansi Flick von mir jegliches Verständnis.
Ja, muss ich auch sagen, unterschreibe ich auch. Schiri-Kritik sehe ich sowieso seit gestern ein bisschen anders. Ich war auf einem Workshop im Kölner Keller vom DFB und da wurde uns mal gezeigt, wie auch diese ganze Entscheidung beim VAR abläuft, wie die ganzen Abläufe da sind, sich diese Szenen dann nochmal anzugucken und wie schnell die vor allen Dingen entscheiden könnte. Und wir Podcaster, die da waren, mussten dann auch mal Szenen analysieren. Ja, jetzt weiß ich auch, warum das so lange dauert.
Das hat ja auch mal... gab ja mal so ein bemerkenswertes Interview im Kicker mit Krösche und Kircher, wo dann auch mal der Krösche gesagt hat, wie schwer das ist mit diesen kalibrierten Linien und Anlegen und Gucken. Und das ist eine Riesenherausforderung. Die Schiedsrichter, die werden, ich finde, es wird zu viel über sie geredet. Gerade in Deutschland hat man das Gefühl, dass man sich auch gerne dahinter versteckt. Ach, der Schiedsrichter, Fingerspitzengefühl hier, 50-50 Entscheidungen dort. Ich finde, da sind wir in Deutschland teilweise schon sehr, sehr hart im Umgang mit Entscheidungen von Schiedsrichtern und zeigen, finde ich, zu wenig Verständnis auch für manche Entscheidungen. Ja, ich meine, ich rede nie von einem komplett verpfiffenen Spiel, wo du dir auch denkst, jetzt hättest du dir die Szene doch nochmal angeguckt, du hast doch das technische Hilfsmittel und so. Aber im Grunde machen die guten Job, dass diese Spiele auch zumeist sehr gut verlaufen. Und es ja auch sehr viele Spiele gibt, wo wir eigentlich keinen Ton über den Schiedsrichter verlieren.
Definitiv. Aber Ton müssen wir nochmal über das Niveau der Champions League verlieren. Natürlich, dieses Spiel war jetzt extremst stark. Hin- und Rückspiel hat wirklich alles gehabt. 13 Tore, dramatischer Spielverlauf. Siehst du da eine Möglichkeit, dass in den nächsten Jahren eine deutsche Mannschaft auf so ein Niveau kommt, da mithalten zu können? Die Bayern vielleicht mit Florian Wirtz. Der Transfer scheint sich ja jetzt mehr und mehr abzuzeichnen.
Ich meine, wenn man jetzt nochmal auch Revue passieren lässt, die 180 Minuten von Bayern gegen Inter, dann war das ja ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Also ich meine, die Bayern hätten das genauso wuppen können wie Inter und wenn die sich da nach ihrem 1-1 in München nicht ganz so dusselig anstellen und amateurhaft aufkontern lassen, dann steht's nach 180 Minuten 3-3 und du gehst in Verlängerung Elfmeterschießen. Also ich würde die Bayern da niemals abhaken und warum hätten die nicht auch so ein episches Duell gegen Barca am Ende hinlegen können in einem Rauf und Runter und offenes Visier. Trotzdem hat man, was mir bei den Bayern so ein bisschen fehlt, ich meine, dass sie jetzt Wirtz holen, also wenn sich diese Tür Wirtz öffnet, dann musst du das machen, weil du verdienst ja auch über die Club-WM viel Kohle. Und den Florian Wirtz, den bekommst du wahrscheinlich sonst nie wieder. Und Wirtz ist ja mehr, das ist ja auch ein Prestigeobjekt, ein europäisches, das ist ja ein Ausrufezeichen. Aber der deutlich wichtigere Transfer wäre für mich Jonathan Tah, wenn ich ehrlich bin. Weil du hast einfach diese, jetzt auch gegen Leipzig wieder, die Viererkette, die da am Ende stand. Also jetzt nichts gegen Dyer in der Mitte, aber wer stand neben ihm? Stanisic, links Leimer, rechts Boy. Also das darf keine Viererkette sein, mit der FC Bayern München im Frühjahr eines Jahres aufläuft. Aber ich glaube, mit 2 bis 3 guten Verstärkungen, gerade für die Defensive noch, wird der FC Bayern München definitiv ein Niveau haben, dass sie auch nächstes Jahr wieder mit in den Favoritenkreis gezählt werden. Aber die Verstärkungen müssen sitzen und die darf nicht nur Florian Wirtz heißen, in meinen Augen.
Mhm. Und außerdem Bayern natürlich in der Champions League in der neuen Saison Bayer Leverkusen, ist klar, aber ziemlich wahrscheinlich auch Eintracht Frankfurt und auf die gucken wir jetzt.
Das Thema des Tages.
Ja, deine Eintracht, Christopher, die hätten die Champions League-Teilnahme gegen Mainz ja schon sichern können, haben jetzt dann nur 1:1 gespielt, liegen aber 4 Punkte vor bei 6 noch zu vergebenen Punkten. Ist das jetzt Formsache oder kann da noch was schief gehen?
Ja, als Eintracht-Fan ist man natürlich immer gebrandmarkt. Wenn ich in meinem Umfeld mich umhöre, spürst du schon eine Angst, weil Rostock 1992 die Meisterschaft, die auf dem Silbertablett lag und die du dann noch im Endspurt in den letzten beiden Spielen gegen zwei Mannschaften, für die es um nichts mehr ging, verzockt hast, also aus der Historie heraus, ist immer eine Sorge bei einem Eintracht-Fan. Wenn du aber einen Eintracht-Fan beim Stand in der 80. Minute von 3-0 fragst, ob er sich jetzt beruhigt zurücklehnt, sagt er dir immer noch, nee, er braucht das vierte Tor. Also da sollte man hier nicht als Messlatte nehmen. Also es spricht einfach sehr, sehr viel jetzt für die Eintracht. Wir reden von der aktuellen Form, die ist einfach gut bei der Eintracht. Die hat jetzt in den letzten 7 Spielen nur einmal verloren. Sie ist gerade daheim, ist sie eine echte Heimmacht geworden. Also nur Bayern und Bayer hat daheim mehr Punkte geholt. Man ist punktgleich mit Dortmund, was die Heimstatistik angeht. Man hat jetzt mit St. Pauli einen natürlich unangenehmen Gegner, aber welcher Gegner in der Bundesliga ist nicht unangenehm? Man muss jetzt auch mal sagen, Pauli kommt ausgedünnt mit einem ausgedünnten Kader. Sie sind ein Kellerkind, sind aber eigentlich schon gerettet. Die Eintracht sah dieses Jahr gegen die Kellerkinder gut aus, hat 25 von 27 Punkte bislang geholt gegen die letzten 5 der Tabelle. Und daher gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass sie am Sonntag die weit geöffnete Tür schließen wird. Und dann wäre nämlich dieser Punkt in Mainz auch kein nur Punkt, sondern ein goldener Punkt.
Was wird ihr denn lieber? Sie schaffen es sportlich selber, können dann auf dem Rasen feiern. Oder es kann ja auch sein, dass sie in das Spiel gehen können und dann eigentlich schon in der Champions League sind. Je nachdem, was eben Dortmund und Freiburg dann am Samstag beziehungsweise direkt im Spiel vorher Dortmund gegen Leverkusen, in Leverkusen machen.
Also, das sehe ich ganz, ich nehme es da erstmal 3 Euro ins Bratenschwein, die es kommt. Aber von der Emotionalität her wäre es natürlich toll, wenn es echt um alles geht gegen Pauli und du dann Anpfiff ist um 17.30 Uhr, wenn die Eintracht dann auf dem Rasen mit den Fans wirklich sozusagen sich mit einem Sieg auch diese Champions League endgültig verdient hätte. Weil wenn du über die anderen Umwege wieder rein, also sozusagen Freiburg gewinnt nicht, Dortmund gewinnt nicht und du gewinnst dann gegen Pauli nicht, bist trotzdem in der Champions League, ist es natürlich trotzdem eine Gesamtleistung, die toll ist, aber an dem Sonntag würde das eine Laune, glaube ich, trotzdem so ein Stück weit so mit einem, wie sagt man, so ein Schönheitsfleck wäre das da. Von der Emotionalität her bin ich ein Typ, der immer sagt, verdien dir die Sachen sportlich und wenn du gegen Pauli am Sonntag gewinnst, dann hast du dir das einfach verdient, weil du besser warst als 15 andere Mannschaften in der Bundesliga.
Sportlich verdient und da hätten die Fans auf jeden Fall Grund zu feiern. Die Fans sind ja auch gerade so ein Stichwort bei Eintracht Frankfurt. Es gibt gute Fans, die positiv beteiligt sind und richtig Stimmung machen und ja auch eine Werbung für das Fantum an sich sind, aber dann gibt es ja bei den Eintracht Fans, Anhängern, nennen wir sie lieber Anhänger, ja auch ein paar Chaoten darunter, die jetzt ja auch gegen Mainz unheimlich viel Alarm gemacht haben, mit Sachen geworfen haben. Das Spiel gegen Mainz stand kurz vor dem Abbruch, weil der Schiedsrichterassistent dann auch von einer Fahnenstange getroffen wurde. Was ist da los? Das ist ja alles total unnötig. Warum machen die das?
Da würde ich gerne mal in die Köpfe von einigen Unverbesserlichen reingucken. Also ich meine, das eine ist mit den Papierkügelchen, dass da so ein paar Dinge auch mal fliegen, ganz kurz. Das ist jetzt nicht unüblich in Stadien, das machen auch andere Fangruppen. Das Problem war in meinen Augen die Länge, die ja auch zu einer langen Verzögerung geführt hat. Und auch, dass man mit dem Wissen des Bochum-Spiels gegen Union Berlin, wo man gesehen hat, was ein Abbruch auch einfach für Folgen haben kann, dass das halt einfach so hingenommen wird. Also natürlich kann man sagen, es waren nur Papierkugeln, aber lass sich auf einmal den Amiri auf den Boden wälzen. Lass den Schiedsrichterassistenten sagen, nee, hinter den Chaoten will ich heute nicht mehr die Fahne schwenken und werf sie auf den Boden. Und dann wäre das Spiel abgebrochen worden und stell dir vor, am Ende, dann hätte Mainz 3 Punkte, die Eintracht 0. Und dann wäre jetzt Mainz auf einmal noch im Rennen mit dabei bei der Eintracht. Du weißt ja, was das für Auswirkungen hätte. Das wird Diskussionen geben. Auf einmal wäre das Spiel gegen Pauli im Hintergrund. Also das hätte einfach so viele fatale Folgen gehabt. Und es ist schon ein Problem, das muss ich sagen, dass ein Teil der Eintracht-Fans sich offenbar wichtiger nimmt als den Verein. Das hat man schon in Bochum gesehen, als man es auf die Machtprobe hat ankommen lassen. Alle Vorstände hinzitiert habt zu sich. Ich meine, da muss ich das mal vorstellen, nochmal vor 6 Wochen in Bochum, als es wegen der Fahne, die über einem Sicherheitstor aufgehängt war, eine Stunde lang nicht angepfiffen wurde fast. Und dann dort ein Philipp Reschke Vorstand, ein Markus Krösche Vorstand, ein Teamleiter Christoph Preuß, ein Robin Koch, ein Kapitän damals, weil Trapp verletzt war. Die alle mussten dort antanzen, damit dieses Spiel angepfiffen werden kann jetzt. Dieses Ding in Mainz. Sondern stelle sich vor, da hätten zweimal wäre da durchgezogen worden. Der Eintracht würden jetzt 4 Punkte fehlen. Also dann hätten wir ganz andere Diskussionen. Also da hat die Eintracht wirklich ein Thema, das sie strikt angehen muss. Und das darf einfach kein Normalzustand werden, dass wir in 6 Wochen Takten hier sitzen und darüber diskutieren, dass Verspiele abgebrochen werden müssen wegen Fans. Also das darf einfach kein Normalfall werden.
Punktabzug droht dann ja in solchen Fällen, Geldstrafen sowieso. Das ist ja für Eintracht bisher auch schon relativ teuer geworden. Aber wie kann, wenn du sagst, Krösche, alle waren da in der Kurve, haben versucht zu mäßigen, haben versucht, die Leute in den Griff zu kriegen. Wenn die nicht durchdringen, was kann die Eintracht denn überhaupt machen, um solche Situationen in den Griff zu kriegen? Wie kann sie da ja auch hart durchgreifen aus deiner Sicht?
Die Eintracht probiert es ja seit Jahren mit Dialogformen. Sie vermeidet natürlich auch alles, um den Bruch mit den Fans ankommen zu lassen, weil ich auch total verstehen kann, weil die Fans ja auch schon andere Szenen geleitet haben. Ein Kernproblem der ganzen Sache ist für mich, du sagst zwar gerade, Eintracht zahlt viele Strafen, aber das sage ich halt bei einem Umsatz von fast 400 Millionen oder was inzwischen da rumschwirrt. Was ist da eine Million? Weißt du, wenn, ich sage jetzt mal so, ich nehme da mal ein Beispiel, wenn mich jetzt, wenn ich mit 30 zu schnell geblitzt werde und mich der Strafzettel 5 Euro kostet, dann ist das mir ziemlich egal, dann lasse ich mich halt 10-mal im Jahr blitzen, weil 50 Euro zahle ich aus der Portokasse. Eventuell muss der DFB irgendwann darüber einfach nachdenken, diesen Strafenkatalog zu erhöhen, wenn du halt auf einmal für die Vergehen nicht mehr 10 oder 20.000 Euro zahlen muss, sondern halt sowas auf einmal 1 bis 2 Millionen kostet, dann reden wir bei 10 Spielen von 10 bis 20 Millionen Euro Strafe. Und dann, glaube ich, werden da andere Zügel, sage ich mal, dann hast du andere Druckmittel, weil jetzt, was sagen die Fans im Dialog? Die sagen am Ende, ja gut, dann spendet ihr halt 1 Million an den DFB, der das für einen karitativen Zweck verwendet und gut ist die Sache. Also wenn dieses, ich sage mal so, die Hebel liegen woanders. Ich glaube, als Eintracht Frankfurt hast du gar nicht, gut, du kannst anfangen, an die Tickets ranzugehen, kannst sagen, du gibst der Gruppe halt nicht mehr die Masse an Tickets, die sie jetzt haben. Du kannst natürlich rangehen, machst halt statt Netze, komm halt irgendwann die Plexiglasscheiben hin. Aber das wollen wir alles nicht. Wir haben ja auch wieder die Thematik. Schaffst du Stehplätze ab, damit nur noch die Sitzplätze da sind? Verschärfst du die Kontrollen? Machst du halt sozusagen solche Scanner, dass wenn einer durchs Tor geht, der halt nackt sozusagen gefilzt wird durch so einen Scanner wie am Flughafen, geht das Stadionflair irgendwie verloren. Also es ist eine extrem schwierige Diskussion, aber ein Hebel, wo man anlegen könnte, wäre natürlich der Strafenkatalog, weil ich glaube schon, wenn der anders gestaltet wäre, dass die Vereine schon auch bemüht wären, da vielleicht anders gegen vorzugehen. So hat man halt irgendwie das Gefühl, it is part of the game und wir nehmen das halt hin, dass wir halt ab und zu diesen Terz haben. Das Gefühl kann man schon gewinnen.
Also siehst du auch den Verein da im Grunde in der Mitschuld, dass die einfach den Need nicht sehen, größer einzugreifen. Aber die Fans müssten ja eigentlich auch denken, naja komm, 1 Million für meinen Club ist das eigentlich dann doch auch bei großen Umsätzen ja schon was. Also den Club haben die gar nicht im Blick, selbst wenn jetzt der DFB sagt, kostet 20 Millionen. wäre denen vielleicht auch egal.
Das wäre natürlich die Gefahr. Also die Gefahr wäre natürlich, dass es denen so egal ist, dass sie halt wirklich nur ihre Feierei, ihr Festhalten am Traditionalismus, auch ihren Ärger. Ich meine, es ist ja eine permanente Wut eigentlich oder ein gefühlten permanenter Kampf gegen alles. Also die Eintracht-Fans durften jahrelang keine Choreografie mehr in Frankfurt, weil es da Feuerschutzbestimmungen etc. gab, da war es der Kampf gegen die Feuerwehr. Dann bei Auswärtsspielen ist es der Kampf gegen die Polizei. Dann in Bochum ist es irgendwie ein Kampf gegen eine Regel, die man halt einfach nicht einsehen will. Man wollte das nicht einsehen. Man war informiert, aber man wollte das nicht einsehen. Jetzt war es halt, weiß ich nicht, gibt auch Fans, die gesagt haben, ja, das war schon gut, dass wir den Amiri mit den Papierkügelchen beworfen haben, weil hat er nicht anders verdient. Der hat uns ja abgelehnt und ist in Mainz geblieben. Also sozusagen, du findest sozusagen aus Fansicht immer einen Grund. Das hat auch mal Philipp Reschke gesagt. Er hat gesagt, ja, wir waren dann vor dem Bochum-Spiel in einem Dialog, da wird sich halt ausgetauscht und die bringen natürlich auch immer Argumente. Also wenn du jetzt mit einem von denen redest, da kannst du da vielleicht am Ende auch Kopfschütteln sitzen, aber sie werden dir immer ein Argument bringen und wenn du sagst, ja, aber, werden sie wieder ein Gegenargument haben. Also das ist schon eine sehr verfahrene Situation und das war mal Ansgar Brinkmann, der vor vielen Jahren gesagt hat, die Fans holen sich ihren Fußball wieder zurück und man hat schon das Gefühl, dass ein Teil der Fans, das betone ich auch, das geht nicht um alle, es gibt genug Eintracht-Fans, wie du schon sagst, friedlich, die stehen für tolle Bilder und die verurteilen auch dieses Verhalten scharf. Also das ist kein von der ganzen Fangruppe in Frankfurt gedecktes Verhalten, das möchte ich auch ganz klar betonen und wir reden wirklich von einem Mini-Teil, wo ich das Gefühl habe, der hat sich selbst nicht mehr ganz im Griff. Da gab es ja auch die Ausschreitungen von Stuttgart 2023 und alles im Stadion, haben wir auch die Bilder im Kopf, was da los war. Und diese Meute, ich nenne sie jetzt auch mal an Selbstdarstellern, da wünsche ich mir einfach, dass dem Club irgendwann eine Lösung einfällt, wie sie das einfängt. Wenn ich ein Patentrezept hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auf anderen Fährtenebenen unterwegs und würde gerade die Bundesliga retten und die zweite und die dritte Liga. Das habe ich natürlich auch nicht. Und deshalb sage ich auch, fällt es mir sehr schwer, die Eintracht für ihren jetzigen Weg zu kritisieren, weil ich jetzt auch keinen Plan B habe, wo ich sagen würde, damit wird alles besser.
Dazu kommen natürlich dann auch noch so Sachen wie homophobe Banner, die natürlich auch überhaupt nicht gehen, die aber eben auch nur von einem kleinen, aber doch leider dann immer noch zu großen Teil der Fans eben auch aufgehängt werden. Und das ist ja dann was, also da findet man dann am Ende keine Ausrede mehr, aber auch da hat der Verein natürlich nur begrenzte Handhabe dann.
Du hast natürlich auch jetzt wieder ein Problem, die Eintracht wird ja nächstes Jahr europäisch wieder spielen und du bist eigentlich permanent im Blickfang der UEFA. Du bist permanent mit Vorstrafen unterwegs, du bist permanent auf Bewährung unterwegs und du hältst dich einfach nicht an die Regeln. Und das Problem ist einfach, eine kleine Gruppe hält sich nicht an die Regeln und die UEFA ist ja, was Kollektivbestrafung angeht, da nochmal deutlich krasser unterwegs als der DFB. Die sagen dann halt einfach, die hören nicht, also sind sie nicht dabei. Und damit will sich diese kleine Gruppe nicht arrangieren. Aber sie schadet damit halt einem Gesamtverein, weil du halt da dann jetzt schon wieder das Problem hast, Geisterspiele, Geisterblöcke, da geht's dann halt schon ans Eingemachte. Und da gebe ich dir natürlich recht, das ist natürlich auch eine Sache, die du gesagt hast. Wenn jetzt auf einer 2 Millionen Euro Strafe sind, bockt die das überhaupt? Weil Geisterblöcke zeigen ja auch, sie bockt es offenbar gar nicht so. Daher, sieht man, es gibt keine einfache Lösung in diesem ganzen Konflikt. Und eine Sache natürlich auch, das Stadion ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Wir haben ja momentan, man sieht es ja auch an unseren politischen Diskussionen, man sieht es ja, du sagst ja auch, das Homophobe oder so. Also wir haben ja auf vielen Ebenen sehr hitzige Debatten, sehr extreme Debatten. Und diese Unzufriedenheit, dieses Extreme überlagert sich dann natürlich auch, das ist soziologisch halt nun mal so, auch im Stadion. Und daher sehe ich momentan keine Schnipslösung und keine einfache Lösung, um jetzt zu sagen, damit lösen wir das.
Aber du hast das internationale Geschäft angesprochen. Gucken wir da nochmal sportlich drauf. Also die Fans nicht in allen Teilen Champions League würdig. Ist die Mannschaft denn so, wie sie jetzt ist, Champions League würdig? Wenn sie so bleibt, kann die da mithalten oder droht da ja, ein Leipzig 2.0, wenn wir auf diese Saison zurückblicken, was die Leipziger in Europa gemacht haben oder sogar sowas wie Union Berlin vor zwei Saisons?
Ja, die Eintracht, die hat in den letzten Jahren schon immer gezeigt, dass sie sich auf die Wettbewerbe einlässt. Klammern wir jetzt einmal die Conference League aus, aber Europa League oder Champions League, sie hat sich immer gut verstärkt. Auch vor drei Jahren, als sie Europa League-Sieger wurden, kam dann ein Mario Götze, ein Ronda Kolomyani, der dann ja für sehr viel Geld zu PSG gegangen ist. Ich glaube, sie werden für Hugo Ekitike sehr viel Geld bekommen. Das ist ein Top-Stürmer. Der Stürmermarkt ist heiß begehrt. Und die Eintracht träumt da sogar von den 100 Millionen Euro. Ob es die werden, das wird man sehen. Aber das ist schon ein Stürmer im Segment 80 bis 100 Millionen Euro. Dann hast du natürlich noch Hugo Larsson, der auch ein heißes Feuer einfach ist auf dem Transfermarkt. Da hat man schon mit Oskar Höllund ein bisschen vorgebaut, den herangeführt. Es wird spannend. Ich glaube, es wird einen Umbruch im Angriff geben. Da wird vielleicht El Yabahi, der Winterneuzugang, der noch nicht durchgestartet ist, wird bleiben. Aber ich glaube, ansonsten wird es einen neuen Sturm geben. Gibt ja schon Gerüchte um Johnny Burkhardt, aber auch Fabio Silva aus dem Ausland. Also da gibt es spannende Gerüchte. Die Eintracht, glaube ich, wird auch einen Rekordtransfersommer hinlegen. Meine Vermutung ist, wir werden bei der Eintracht auch das erste Mal erleben, dass das Gesamtpaket an Transfers, die sie tätigt, die 100 Millionen Euro Grenze knacken wird. Und deshalb glaube ich, wird die Eintracht in die Champions League gehen mit dem Ziel, überwintern tut man ja jetzt sowieso, weil ja noch zwei Spiele im Januar sind, aber sozusagen in diese Zwischenrunde einzuziehen. Ich glaube schon, dass sich die Eintracht dafür rüsten wird, dass sie mal mindestens diese 16. Finale noch spielen darf.
Mhm. Wenn du sagst, Ekitike wahrscheinlich weg, aber das ist ja schon wirklich schon fast tragisch bei der Eintracht. Immer gerade in der Offensivabteilung diese Perlen zu verlieren. Bei der Büffelherde war es so vor ein paar Jahren. Dann der von dir schon angesprochene Muani. Ich meine, der hat 90 Millionen dann von PSG eingebracht. Marmoush in der Winterpause 80 Millionen. Jetzt vielleicht dann Ekitike. Gibt es denn da auch bei Krösche wieder jetzt jemanden, den er schon im Hintergrund hat, der jetzt wieder vielleicht für 10, 15 dann gekauft wird und am Ende tatsächlich auch vielleicht nächste Saison dann auch schon wieder so einen enormen Wertzuwachs erfährt? Du hast Vahi angesprochen, der ist es noch nicht. Das ist eher bisher, stand jetzt zumindest, ja, vergleichsweise eher ein Flop, genau wie Miki Batshuayi.
Ja, Batshuayi war ja ein sehr pragmatischer Transfer. Den hat man am letzten Tag getätigt, weil sich Igor Matanovic verletzt hatte, der den Durchbruch bei der Eintracht verpasst hat. Dadurch kam noch Batshuayi sozusagen für die Breite. Das Thema Bahi ist natürlich ein super schwieriges. Der kam schon verletzt an, dann war er ein bisschen am Reinkommen, dann hat er sich wieder verletzt. Jetzt hat sich irgendwie eine Systematik nach dem Marmoush-Abgang, den du richtig ansprichst, hat sich gefunden. Erst hat Götze geglänzt. Jetzt glänzen irgendwie diese beiden Knauf und Bahoya zusammen mit Ekitike. Und jetzt wird Dino Topmöller in dieser Saison auch nichts mehr groß ändern. Also es kann natürlich sein, wenn sie sich jetzt qualifizieren, dass dann am 34. Spieltag mal gesagt wird in Freiburg, da wird er nochmal ein bisschen durchgemischt, damit vielleicht ein Bahi auch mit einem guten Gefühl rausgeht. Er kriegt ja auch von mir die komplette Sommervorbereitung. Das ist halt ein Spieler, der braucht vielleicht ein bisschen länger, aber bei der Eintracht hat sich ja gezeigt, dass sich Geduld auch schon ausgezahlt hat. Nicht jeder Stürmer ist am ersten Tag in Frankfurt durchgestartet. Vor einem Jahr hatte man die Ekitike-Diskussionen, fit und da ist er rumgeschlappt und so. Und jetzt, man sieht, wie schnell das einfach geht, gerade bei Stürmern, wenn die Selbstvertrauen haben. Und dann geht es schnell in die andere Richtung. Johnny Burkhardt, wie gesagt, wird gehandelt. Ganz, ganz heiß. Aber wie ich Markus Krösche kenne, folgt er wie gewohnt sehr, sehr vielen Spuren. Und es würde mich nicht wundern, wenn da am Ende vielleicht auch zwei, drei Kracher kommen, die jetzt noch gar keiner auf der Liste hat. Also Markus Krösche hat so oft gezeigt, seit Jahren verfolgt er zum Beispiel auch Kali Mühendo, der eine sehr gute Saison bei Stade Rennes spielt. Chris Gordon von Brøndby wird auch gehandelt. Der spielt in Dänemark eine prima Saison. Krösche liebt diesen skandinavischen Markt und den französischen Markt. Also ich würde jetzt auch noch keine Wette drauf geben, dass Johnny Burkhardt unbedingt der Stürmer Nummer 1 wird, sondern das kann auf einmal jemand sein, den wir noch gar nicht im Blick haben. Und da wird natürlich aber auch einiges vom Wettbewerb abhängen, weil natürlich wirst du in der Champions League noch an einem anderen Regal einkaufen gehen können als in der Euroleague.
Definitiv. Aber der Abgang von Ekitike für dich schon wirklich so fix, weil wenn man jetzt mal guckt, wir haben ganz viele Namen vorhin angesprochen, die alle gegangen sind von der Eintracht, zu größeren Vereinen gegangen sind, da aber auch nicht alle wirklich glücklich geworden sind, sondern eher so eine Karrieredelle dann hatten. Ist das vielleicht auch was, was Ekitike, der ja auch noch jung ist, dann vielleicht auch bedenkt und sagt, na, vielleicht bleibe ich lieber doch noch ein Jahr hier und entwickle mich hier lieber noch?
Du sprichst die Negativbeispiele an. Es gibt aber jetzt auch gerade ein Positivbeispiel. Sein Partner in Crime, wie er ihn so schön genannt hat, Mamouche, der gerade auch bei Manchester City ja wirklich begeistert, den Ilkay Gündogan im Sportbild-Interview heute als X-Faktor sogar für Man City bezeichnet hat. Also man sieht, oder auch als Abwehrspieler William Pacho, der jetzt bei PSG eine absolute Stütze ist und sozusagen auf diesem Sprung, wenn auch auf einer anderen Position, aber trotzdem auch gezeigt hat, Eintracht-Spieler können Top-Teams verstärken. Es gibt natürlich die Negativbeispiele. Kolo Muani, André Silva, Sebastian Haller, Luka Jovic, die wir alle aufzählen können. Ich glaube, dass Ekitike so ein Typ Mensch ist, der eher die Chance sieht und weniger das Risiko. Und ich glaube einfach, dass sich eine Tür nach England öffnen wird. Das ist irgendwie, er hat noch andere Märkte. Vielleicht wird es Spanien, könnte ich mir ihn auch sehr gut vorstellen, mit seiner feingliedrigen Art, mit der Art, wie er Fußball spielt, wie er zockt. Ich meine, FC Barcelona hat jetzt einen Robert Lewandowski, der auch nicht mehr der Jüngste ist. Wobei man da natürlich immer gucken muss mit der Registrierung und allem, aber klammern wir das mal aus. Liverpool sehe ich als ein ganz heißes Eisen, weil da wäre er so ein Stürmertyp, wo er geil reinpassen würde, weil er ja ein Ekitike ist ja kein klassischer Neuner. Ekitike ist ja einer, der ist überall, der weicht mal auf rechts, auch auf links, der lässt sich tief fallen, der kann Chancen selber kreieren mit seiner Technik, der ist auch unfassbar kompakt und zweikampfstark, obwohl er so feingliedrig wirkt. Der hat ein riesen Zweikampfherz, so ein riesen Siegermentalität und ich glaube einfach diese Mischung plus seine Scorerwerte, der liefert ja auch jedes Spiel im Schnitt ein Tor oder eine Vorlage. Also Hugo Ekitike ist so ein kompletter Stürmer. Und ich glaube auch, dass Markus Grösche bei dieser Verpflichtung bewusst war, dass er ihn nur bekommen hat, weil er eben diesen Karriereknick hatte. Und dass aber auch ganz klar war, sobald der zündet, dass da nichts groß ist mit dem legen wir Steine in den Weg. Sondern das war klar vorprogrammiert, dass die Eintracht für ihn eher wirklich die Zwischenstation ist.
Na, und die Kohle nimmt man natürlich dann auch gerne mit. Du hast vorhin gesagt, man ist bei der Eintracht auch ja, ruhig und lässt Leute entwickeln. Hat sich ja beim Trainer auch hervorragend ausgezahlt nach der ersten Saison, wo es ja doch sehr viel Knatsch dann auch gab und auch sehr viel Kritik an Dino Topmöller. Das zweite Jahr, da kannst du überhaupt nicht meckern.
Hut ab. Dino Topmöller, kann ich da nur sagen. Ein tolles zweites Jahr, eine tolle Weiterentwicklung. Gerade was ja auch angeht, wie sie gegen die Kellerkinder spielen. Das waren ja letztes Jahr zähe Veranstaltungen. Zählen wir es mal jetzt auf. Bochum haben sie insgesamt besiegt mit 10-3 im Hin- und Rückspiel. Kiel haben sie insgesamt besiegt mit 7-3 und Heidenheim haben sie insgesamt abgefertigt mit 7-0. Also das zeigt einfach, dass da eine echte Weiterentwicklung stattgefunden hat. Stark zudem, dass sie Heimspiele gewonnen haben gegen Dortmund, Leipzig 2-0, 4-0, gegen Freiburg 4-1. Also das sind schon Entwicklungsschritte, die sind enorm. Und die sind ganz klar auch auf Dino Topmöllers Förderung der Spieler zurückzuführen. Also das muss er einfach schon sagen, er hat enorm viele Spieler nach vorne gebracht. Nathaniel Brown, Nnamdi Collins, selbst einen Robin Koch, der sich in hohem Alter gesteigert hat. Arthur Theat hat Riesenschritte genommen. Larsson haben wir geredet, Ekitike haben wir geredet. Dann verliert dieser Trainer im Winter Omar Mamouche seinen besten Mann, seinen Unterschiedsspieler und findet wieder neue Lösungen, indem er auf einmal Götze zu einem vielbejubelten x-ten Frühling verhielt. Da hat sich ja ganz Fußball-Deutschland gefreut. Er führt auf einmal Jean-Matteo Bajoya, den vor einem Jahr nur die Insider kannten, der als 18-jähriger Mann aus Frankreich, aus der zweiten Liga kommt, führt er jetzt zu einer der interessantesten Aktien in Deutschland. Und Bajoya Wenn der so weitermacht, dann reden wir in einem Jahr wieder über den nächsten Mann, der für 70 bis 80 Millionen die Eintracht verlassen wird. Ansgar Knauf, der ewige Ansgar bei der Eintracht inzwischen, der zu einem Führungsspieler von Dino Topmöller entwickelt wurde. Also das ist eine unglaubliche Arbeit, die man nicht hoch genug würdigen kann. Und über Dino Topmöller muss man sagen, ich wünsche mir für Eintracht Frankfurt, aber auch für mich persönlich, weil ich ihn im Umgang mit uns Journalisten, mit uns Medien als sehr angenehm empfinde, sehr ruhig, kein Lautsprecher, aber trotzdem einer, der den Fußball sehr, sehr gut erklärt, der auch seine Entscheidungen sehr gut erklärt, der sich auch Zeit nimmt dafür. Es wäre ganz toll, wenn diese Kombi, Sportvorstand Krösche, Trainer Dino Topmöller, einfach sagt, wir gründen jetzt hier eine Ära in Frankfurt und machen hier mal ein paar Jahre was.
Wäre zu wünschen, glaubst du, dass das realistisch ist? Weil da werden auch Anfragen kommen. Bei Krösche sind sie ja angeblich sowieso schon regelmäßig eingetrudelt, aber bisher alle standhaft geblieben. Sind die so dann auch committed für diese Aufgabe aus deiner Sicht, dass sie sagen, brauch nichts anderes, das hier ist geil?
Ich glaube, Markus Krösche erlebt hier gerade paradiesische Zustände in Frankfurt. Ich meine, er hat sich ja erarbeitet, dass er sozusagen der König von Frankfurt irgendwo ist. Er ist hoch angesehen. Ich glaube, wenn sie die Champions League kommen, dass er große Chancen hat, Manager des Jahres zu werden. Der Kicker hat ihm jetzt ein vierseitiges Porträt gewidmet am Montag. Die Transfererlöse müssen wir gar nicht mehr, glaube ich, alle ansprechen. Die sprechen für sich. Ich glaube, er fühlt sich in Frankfurt gerade so richtig wohl. Und natürlich wird es vielleicht mal die Aufgabe geben, wo er sagt, da gehe ich jetzt hin. Aber die sehe ich aktuell, um ehrlich zu sein, nicht. Es war bei dir immer ein bisschen mit Dortmund oder auch, ach, was passiert, wenn Eberl bei Bayern. Aber aktuell habe ich bei Markus Krösche, spüre ich überhaupt keine Wechselambitionen. Und bei Dino Topmöller, ich glaube, er hat oft genug seine Liebe zur Eintracht ausgedrückt. Ich meine, sein Papa, bestens bekannt, war 93, 94 Trainer. Das war in einem Jahr, wo Dino Topmöller gesehen hat, wie die Eintracht-Profis in ihrem Garten zum Grillen waren. Und er war mittendrin als kleiner Bub und durfte ein bisschen den Ball kicken mit Okocha und Yeboah und Uwe Bein. Und das macht natürlich emotional enorm viel mit dir. Und deshalb glaube ich, es muss schon einiges passieren, um dieses Duo aus Frankfurt rauszubekommen. Und ich lege natürlich nie meine Hand. Du weißt nie, was im Markt passiert. Und wenn auf einmal am 1. Juni sich Türen öffnet, aber ich bin ziemlich sicher, dass diese Kombi zumindest die kommende Saison auch miteinander bestreiten wird. Und dann wird auch vieles davon immer vom Erfolg abhängen. Weil du weißt natürlich auch, wenn er dann nächstes Jahr auf einmal 13. wird und auf einmal gar nichts mehr läuft, dann werden natürlich auch die sportlichen Verantwortlichen vom Umfeld hinterfragt und dann kann sich so ein Wind drehen.
Völlig klar. Und er muss ja noch die Worte seines Papas umsetzen. Bye, bye, Bayern.
Das wäre natürlich der Oberhammer, wenn das irgendwann gelingt.
Er hat es ja selber mal sagen müssen, als er als Co-Trainer dann gehen musste.
Ja,
aber das ist blöd.
Genau. Also, ich meine, natürlich träumt hier jeder in Frankfurt davon. Das wäre natürlich irgendwie, es ist schon makaber, dass die Eintracht mit dieser ganzen Tradition noch die deutscher Meister wurde, also in der Bundesliga seit 63. Es wäre natürlich schon ein Traum, wenn du vielleicht mal irgendwann so eine Leverkusen-Saison erlebst, ja, wo du merkst, es greifen alle Rädchen ineinander, die Bayern schwächeln ein bisschen, du bist voll da, bist auf einmal jedes Spiel voll da, hältst dann vielleicht auch in den direkten Duellen mit den Bayern mit. Der Traum ist da, wie realistisch sowas ist, das vermag ich nicht zu sagen, aber die Chance jetzt zum Beispiel nächstes Jahr in den Titelkampf einzugreifen, boah, also wenn die Bayern wirklich Wirtz holen und ein, zwei gute Verteidiger, dann habe ich schon eher die Befürchtung, dass sich da wieder eine Ein-Team-Dominanz aufbaut und die Bundesliga auch beherrschen wird in den kommenden Jahren.
Wo du sagst, Eintracht Frankfurt noch nie Meister in der Bundesliga, vor der Bundesliga-Zeit ja auch mal im Europapokalfinale gewesen gegen Real Madrid, ein ähnlich genialer Kick wie dieses Halbfinale da gestern auf jeden Fall. Legendär auch gewesen, auch wenn es am Ende für die Eintracht natürlich nicht so gut ausging. Aber schon etwas, was Geschichte gemacht hat.
Definitiv. Eine Hobbymannschaft, die nach Madrid gefahren ist, weil sie ins Finale, also die Leistung, also das muss man sich ja vorstellen, das wäre, um es jetzt noch runterzubrechen, so, als würde jetzt Kickers Offenbach den DFB-Pokal gewinnen und in der Saison darauf die Europa League bis ins Finale durchmarschieren. Also von diesem um das nochmal, also das war ja damals, war ja der Fußball in Spanien ein ganz anderer. Real Madrid war ja was ganz anderes als Eintracht. Wir hatten noch keine Bundesliga. Das waren mehr oder minder alles noch besser geführte Amateurclubs, wo die neben ihrem Job ein bisschen gekickt haben. Und die durften dann gegen Real Madrid, unterstützt von ganz Glasgow, dieses Finale spielen. Das ist episch in der Vereinsgeschichte, genauso wie der Titel 1959. Aber dass der Bundesliga-Meistertitel immer noch nicht mit dabei ist, ich glaube, das ist etwas, was an diesem stolzen Traditionsverein schon ein wenig nagt, auch wenn es nicht jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass es tagtäglich Thema ist.
What?
Aber man merkt schon, dass Eintracht-Fans es, glaube ich, schon sehr gerne hätten, auch in diese Riege einzusteigen, die wenigstens einmal diese Schüssel in die Höhe stemmt.
Ganz kurz noch zu, definitiv. Ganz kurz noch zum Abschluss. Einer, der auch bei Eintracht eine lange Zeit geprägt hat, 2004 bis 2009, ist jetzt im Zweitligageschäft nochmal wieder mittendrin. Friedhelm Funkel, der Trainer jetzt beim ersten FC Köln. Mit Eintracht hat er den Aufstieg in die Bundesliga, über den Wiederaufstieg realisiert, das Pokalfinale erreicht. Schafft das jetzt mit dem ersten FC Köln, die Bundesliga wieder zu buchen für die Geistböcke?
Wenn ich Friedhelm Funkel wäre, dann. Also, es ist natürlich ein Move, wo du von außen einerseits sagst, sind sie jetzt wieder völlig verrückt geworden und was ist da in Köln los? Sie waren noch Zweiter und eigentlich, ja, aber die Stimmung in Köln war dermaßen schlecht. Also ich meine, das Spiel gegen Regensburg, man hatte ja gerade das Gefühl, der FC Köln ist gerade abgestiegen, so war die Stimmung, die war ja feindselig. Und das kann natürlich im Endspurt lähmen. Bei Friedhelm Funkel weißt du, was du bekommst. Du weißt jetzt einfach, wenn nicht er weiß, wie Aufstieg geht, welcher Trainer dann? Ich wünsche es ihm persönlich wirklich, dass er an den richtigen Stellschrauben dreht. Einerseits ihm persönlich, aber ich wünsche es auch der Bundesliga, dass ihm das gelingt, weil es gibt nichts Schöneres, wie wenn nächstes Jahr wieder die Bundesliga Köln und Hamburg drin hat. Das braucht diese Bundesliga. Das merkt man einfach in allerlei Hinsicht. Und das soll auch gar kein Disrespect sein an die tolle Arbeit, die zum Beispiel in Heidenheim, Kiel oder Bochum auch immer wieder geleistet wird. Man muss sich die Bundesliga verdienen, aber für die Wucht der Bundesliga wäre es einfach mal toll, wenn mal wieder zwei Aufsteiger kommen, die auch gekommen sind, um zu bleiben und die nicht einfach nur gekommen sind und sagen, ach, jetzt sind wir irgendwie ein Jahr Bundesliga gestolpert und gucken mal, was wir mit 17 Millionen Euro Etat anstellen können, sondern die wahrscheinlich auch mit einem ordentlichen Bums nach da oben reinkämen und wo wahrscheinlich auch ein Stefan Kunz und wer auch immer dann bei Köln der Sportvorstand wird, dann auch sagen würde, also Leute, wir kommen jetzt hier nicht an, um mit 10 Millionen Euro Etat ranzugehen, sondern wir investieren jetzt auch in erstligafähige Mannschaften.
Oder Elversberg mit Elias Baum, aber den hättest du wahrscheinlich lieber in Frankfurt.
Den hätte ich gerne in Frankfurt und Elversberg ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sage, wenn die es sich am Ende sportlich verdienen, dann haben die es sich verdient, aber das wäre für die strukturell so ein Aufstieg in die Bundesliga. Nehmen wir jetzt auch mal Darmstadt oder so. Die haben auch darunter gelitten unter einem Jahr Bundesliga mit nur 3 Siegen oder 2 Siegen und einem Abstieg. Also so ein Aufstieg in die Bundesliga bringt ja auch eine Verantwortung mit sich. Weißt du, die ersten 3-4 Wochen feiern die Fans den Aufstieg, aber wenn du halt, weiß ich nicht, alle 2 Wochen daheim vermöbelt wirst von irgendwelchen Mannschaften, dann macht es ja was mit dir als Verein, es macht ja auch was mit dir als Spieler. Und deshalb für die Bundesliga wäre es einfach mal gut, 3 stabile Mannschaften nächstes Jahr einfach mal hochkommen zu haben. Und das wäre halt dann schon neben Köln und Hamburg vielleicht dann eher was wie Düsseldorf oder vielleicht noch Hannover. Lautern wäre natürlich mal wieder eine Granate, wenn es irgendwie Thorsten Lieberknecht hinbekommt. Und der Betzenberg mal wieder in der Bundesliga bebt. Also das wären richtig geile Aufsteiger. Aber schauen wir mal, was die letzten 2 Wochen noch nach sich ziehen.
Das machen wir. Wir begleiten es natürlich hier im FIFA Pitch Podcast, im FIFA Pitch Newsletter und du bei Fußball.News. Christopher Michel, vielen Dank.
Hat mich gefreut. Ciao.
FIFA Pitch, der Fußball Podcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.